So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen zum heutigen Gottesdienst. Freue mich, dass wir hier heute wieder zusammen sind. Bei der heutigen Predigt, da konnte ich mich als Sportlehrer so ein bisschen nicht eines sportlichen Bildes erwehren. Wir sind zwar gerade auch dabei, das ein oder andere Neue in der Schule so im Bereich des Schulsports mit einzuführen und mit aufzunehmen in den Kanon, aber Pferdesport gehört bis jetzt nicht dazu. Ich denke auch nicht, dass das in absehbarer Zeit ansteht. Ich weiß nicht, Thomas, ob es bei euch anders ist an der Schule, aber bei uns spielt das keine Rolle. Wir werden ja heute über Jona 1 nachdenken, Jona Kapitel 1, und ich muss gestehen, in der Vorbereitung dieser Predigt, da beschlich mich so der Eindruck, dass ich dachte, wenn man das jetzt so liest und ist vielleicht noch so einigermaßen unbeleckt mit biblischen Wahrheiten und mit biblischen Zusammenhängen, dann könnte man sagen, Jona Kapitel 1 ist eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, dass auch Gott sich irren muss. Dass auch Gott scheinbar Fehler macht, dass Gott sich täuscht in Menschen oder in anderen Dingen. Aber fangen wir mal von vorne an. Es ist ja so, dass unser Leben nicht arm ist an Stolpersteinen. Wenn du jetzt dir mal die Mühe machst, 3, vielleicht 6 Monate zurückzudenken und mal so zu überlegen, was hat sich im Laufe dieser Zeit alles so zugetragen, dann wirst du vielleicht merken, dass Dinge, die für dich eigentlich relativ klar waren, doch nicht so funktioniert haben, wie du es eigentlich wolltest. Dass Menschen, denen du vertraut hast, von denen du dachtest, oh, auf den oder auf die kann ich mich verlassen, letztlich doch nicht so mitgearbeitet oder wie auch immer haben, wie du es dir gewünscht hast. Das heißt also, irgendwo merkst du immer wieder, wenn du dein Leben anschaust, hier und da gibt es Enttäuschungen. Wir haben uns auf Dinge verlassen und merken am Ende, wir sind eigentlich doch Verlassene. Es gibt ein sehr prominentes Beispiel, wenn wir uns dieses Jahr anschauen. Noch Mitte Juli 2021 war es so, dass in den Umfragen der Meinungsforschungsinstitute die Christlich-Demokratische Union, kurz CDU, auf etwa 28% der Wählerstimmen kam und damit deutlich auf Platz 1 lieg. Und die SPD lag weit abgeschlagen auf dem dritten Platz mit 15%, also nahezu der Hälfte. Ich wiederhole, das war noch Mitte Juli und damit nur, 2,5 Monate vor der Bundestagswahl. Aber wenn wir dann 6 Wochen weiterschauen, Ende August, Anfang September, hatte sich das Blatt plötzlich gewendet. Mit einem Mal lag die SPD bei 25%, die CDU belegte nur noch den zweiten Platz mit etwa 20%. Das Ergebnis ist uns bekannt. Wenn wir einmal auf das Wahlergebnis schauen vom Ende September, dann wissen wir tatsächlich, es blieb dabei, die SPD wurde stärkste Kraft bei der Bundestagswahl. Die CDU hat zwar noch ein bisschen Aufholjagd hinlegen können, sodass es nur etwa 1,% waren, die die Union von der SPD trennten. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die CDU jetzt relativ klar ist, dass sie ab sofort sich in der Opposition üben wird. Und wie sollte es anders sein? Seitdem haben wir ja auch ein schillerndes Beispiel dafür, wie eine Partei sich selbst demontiert. Wir sehen es ja seit Wochen, dass also verschiedene Menschen, die es also noch im Frühjahr, als die Frage war, ja, wer wird denn jetzt eigentlich Kanzlerkandidat? Wird es Armin Laschet als CDU-Vorsitzender oder wollen wir nicht lieber Markus Söder nehmen? Dass also gerade die Menschen, die es eher mit Markus Söder hielten, sich jetzt so ein bisschen bestätigt fühlen und sagen, tja, haben wir es euch nicht gesagt, ihr von der CDU? Mit unserem Kandidaten wäre uns dieses Debakel erspart geblieben. Da habt ihr wohl aufs falsche Pferd gesetzt. Dumm gelaufen, müsste man sagen. Dumm gelaufen. Also die Entscheidung für Armin Laschet war scheinbar ein Setzen aufs falsche Pferd. So zumindest sehen es viele Parteigranten in der jetzigen CDU. Was lehrt uns das? Wir könnten daraus festhalten, Irren ist menschlich. Und ich bin mir relativ sicher, diesem alten Sprichwort können wir durchaus etwas abgewöhnen. Irren ist menschlich. Wir machen alle Fehler, sei es, dass wir falsche Entscheidungen treffen oder sei es, dass wir meinen, etwas zu wissen und wir wissen es letztlich doch nicht oder es ist nur ein gefährliches Halbwissen. Dass wir hin und wieder daneben langen, vielleicht auch mal öfter als nur hin und wieder, das ist, glaube ich, klar und da sind wir uns hoffentlich auch einig. Aber dass Gott Fehler macht. Da denke ich, würden wir uns noch schwer mit tun, das anzunehmen. Also Gott und Fehler, das kann ja eigentlich nicht sein, denn die Bibel beschreibt uns den Herrn ja als allwissend, als makellos, als frei von Fehlern, als jemand, der nicht irrt und in dem auch kein Falsch ist. Aber noch einmal, wenn wir uns jetzt das erste Kapitel des Buches Jona anschauen, dann müssen wir irgendwie zu der Erkenntnis kommen, dass wir sagen, okay, Herr, das verstehe ich zwar nicht, aber nichtsdestotrotz muss da irgendwas falsch gelaufen sein. Und deswegen schlage ich vor, schauen wir uns noch einmal den Text gemeinsam an, damit wir ihn auch nochmal frisch im Sinn haben. Ich lese Jona Kapitel 1. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, von dem Angesicht des Herrn weg, um nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffa hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis in Spanien fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe, und wo kommst du her? Was ist dein Land, und von welchem Volk bist du? Er sprach, ich bin ein Hebräer, und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da schrien die Männer mit großer Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er von dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rächen uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und taten Gelübde. Ich erinnere an das, was ich in der Einleitung sagte. Wenn wir diesen Text so lesen, dann können wir eigentlich gar nicht anders, als zu denken, nee, dieser Jona ist wirklich eine äußerst zweifelhafte Gestalt. Ich meine, wir reden hier immerhin über einen Propheten des Herrn. Wir reden hier nicht über irgendeinen Zampano, über irgendeine Witzfigur, die in der Bibel am Rande erscheint, sondern wir reden über einen zwar kleinen, aber dennoch über einen Propheten, der vom Herrn einen großen Auftrag bekommt. Aber angesichts dieses Textes, den wir hier jetzt in den 16 Versen da geboten bekommen haben, müssen wir eigentlich sagen, Herr, irgendwie hast du dich vertan, dieser Jona ist eine geistliche Niete. Aber bevor wir hier jetzt uns voreilig zu einem endgültigen Urteil hinreißen lassen, sollten wir vielleicht etwas genauer in den Text schauen. Und das möchte ich in der heutigen Predigt in drei Punkten tun. Der erste Predigtpunkt, den ich aufrufen möchte, ist der Predigtpunkt, wer ist Jona? Wer ist dieser Jona eigentlich? Wenn wir erstmal nur auf das schauen, was der Text uns so anbietet, dann werden wir gleich mit den negativen Dingen konfrontiert. Zunächst einmal lesen wir, ja, dieser Jona, der ignoriert seinen göttlichen Auftrag. Das heißt also, er sagt, gut, der Herr hat mir das zwar befohlen, aber es interessiert mich nicht, ich werde anderes tun. Vielleicht tat er das aus Angst. Vielleicht hat er die Konsequenzen antizipiert und hat sich gedacht, so, Ninive, die Hauptstadt des damaligen assyrischen Weltreiches, Wohnsitz des mächtigsten Herrschers der Welt zum damaligen Zeitpunkt, wenn ich da jetzt hingehe und denen Gericht meines Gottes androhe, dann werden sie mich vielleicht verprügeln, möglicherweise werden sie mich umbringen. Das heißt, er übt sich hier in Menschenfurcht. Er ignoriert den Auftrag Gottes vielleicht auch noch aus einem anderen Grund. Möglicherweise befürchtet er ja auch und denkt, der Herr schickt mich jetzt zu diesen verruchten Heiden. Wenn ich da jetzt hingehe und denen sage, dass Gott Gericht über sie bringen wird, möglicherweise passiert das Ungeheure und diese Heiden bekehren sich sogar zu meinem Gott. Aber unser Gott, der hat doch uns auserwählt. Wir aus Israel, wir sind sein auserwähltes Volk. Und es wäre ja skandalös, wenn dieser Gott, der uns auserwählt hat, jetzt plötzlich auch noch Heiden Gnade erweist. Wer von euch jetzt denkt, André, das sind aber sehr abgefahrene Thesen, die du da aufstellst. Ich darf einmal an das Neue Testament erinnern. Apostelgeschichte 10, da lesen wir von Petrus, der auf dem Dach eines Hauses ist und dem der Herr plötzlich in einem Bild begegnet. Und Petrus sieht ein großes weißes Tuch, auf dem allerlei unreine Tiere, nach jüdischem Verständnis, sich befinden und bekommt den Auftrag, bereite das zu und iss. Und Petrus echauffiert sich und sagt, halt, stopp, das ist doch unreines Getier, das ist widerliches Viehzeug. Wie soll ich als ein Jude das denn annehmen? Wie soll ich das essen? Und der Herr sagt ihm, was ich als rein erkläre, das wirst du, lieber Freund, nicht unrein machen. Und kaum, dass dieses Bild an Petrus ergangen ist, bekommt er den Ruf in das Haus des römischen Feldherrn Cornelius. Bekommt er den Ruf zu den Heiden und soll ihnen das Evangelium verkündigen. Deswegen, und Jona befindet sich hier in einer vergleichbaren Lage und es wird für ihn als einen gläubigen Juden sicherlich eine Anfechtung gewesen sein, dass er jetzt den Heiden, zumal nicht irgendwelchen Heiden, sondern noch den Menschen, die damals die bekannte Welt dominierten, dass er denen Gericht androhen soll und damit ja zumindest die Chance auch sieht, möglicherweise kehren zumindest einzelne Menschen um. Wir sehen aber noch ein drittes. Dieser Jona hat ein sehr interessantes Gottesbild. Er macht sich ja auf den Weg, um in ein Schiff zu steigen, um vor Gott zu fliehen. Und das ist interessant, diese Vorstellung. Also, denn wenn wir davon ausgehen, dass Gott allwissend ist und dass er alles sieht, sogar die dreckigsten Gedanken, die wir vielleicht in einem abgeschlossenen und verdunkelten Zimmer machen oder haben, selbst die kennt der Herr. Wie realistisch ist es also deswegen, wenn man sich jetzt in ein Schiff setzt und sagt, ich werde jetzt fliehen? Es ist lächerlich. Aber so lächerlich wie Jonas Handeln in diesem Augenblick ist, so lächerlich ist auch unser Handeln. Und auch dazu gibt es ein wunderbares Wort. In Psalm 139, die Verse 7 bis 12, da heißt es nämlich, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mache ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte, das passt auf Jona, und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, er wollte nach Spanien fliehen, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich überfallen und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich, Herr. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Der Psalmist hat es verstanden, vor Gott zu fliehen ist eine abenteuerliche Dummheit. Und deswegen können wir fast sagen, das, was Jona hier macht und was hier auch deutlich gegen ihn spricht, ist, dass er ein so verschobenes Gottesbild hat, dass man schon fast sagen muss, Wilhelm Busch würde es zumindest so formulieren, lieber Jona, das, woran du gerade festhältst, ist ein Götze. denn du hast überhaupt keine klare Vorstellung von dem Gott des Himmels und der Erde, an den du eigentlich glaubst und der dich eben noch berufen hat. Sondern du konstruierst dir so eine lächerliche Figur von einem Gott, dass du meinst, du musst nur in ein Schiff fahren und könntest ihm entfliehen. Und damit machst du Gott zu einem Götzen, der nicht in der Lage ist, dem menschlichen Trachten etwas entgegenzusetzen. Und deswegen, wenn wir diese drei Aspekte, die uns die ersten 16 Verse des Jona-Buches jetzt vor die Augen malen, einmal anschauen, Menschenfurcht, Pharisäismus und Götzendienst, dann müssen wir wirklich sagen, es zeichnet sich immer klarer ab. Dieser Jona ist eine geistliche Witzfigur. Und es ist eigentlich ein Skandal, dass der Herr auf so jemanden baut und sagt, mit dir habe ich Großes vor, mein lieber Jona. Das Befremdliche ist nur, der Herr tut es trotzdem. Der Herr tut es trotzdem. Obwohl dieser Jona so ein lächerliches Bild hier momentan abgibt, so ein fehlerhaftes Bild, wo man wirklich denkt, Herr, wie kannst du nur auf so einen Mann setzen? Gott tut es. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, warum tut der Herr das? Und deswegen möchte ich mit euch noch weiteres anschauen, denn unser Text, diese 16 Verse aus Jona 1, die sagen noch mehr über Jona aus. Und zwar lesen wir, dass Jonas Vater Amittai aus Gat Hefer bei Nazareth in Galiläa war. Amittai, der Name von Jonas Vater, bedeutet so viel wie ehrlich und treu. Und es ist ja bis heute so, dass Namen eine Bedeutung haben. Zwar ist es so, dass die Namen, die wir heute haben, für uns häufig keine Bedeutung mehr haben und sie auch selten nur unseren Charakter wirklich zutreffend beschreiben. Aber Namen in der Bibel, das ist zumindest meine Erfahrung, haben in der Regel immer eine Bedeutung. Und wenn der Vater von Jona als ehrlich und treu charakterisiert wird, dann dürfen wir uns zumindest der Hoffnung hingeben, dass dieser Mann, als er seinen Sohn Jona großzog, vielleicht auch das eine oder andere geistliche Unterpfand mitgegeben hat. Dass dieser Jona also zumindest manches über den Herrn gehört hat von seinem Vater. Darüber hinaus ein weiterer Aspekt, der Jona betrifft. Jona, der wird uns im zweiten Buch Könige in Kapitel 14, Vers 25 vorgestellt als Prophet des Nordreiches Israel, der zu Zeiten Jerobeams des Dritten verkündete im 8. Jahrhundert vor Christus. Und der Name Jona bedeutet so viel wie Taube. Und die Taube ist auch ein Symbol. Sie ist ein Symbol in der Bibel. Wenn wir ans Neue Testament denken, so ist sie das Symbol für den Heiligen Geist, also für Gottes Beistand und Tröster. Aber die Taube ist auch ein Bild für Reinheit und für Unschuld. Und Jesus selbst benutzt auch das Bild der Taube. Er sagt nämlich in Matthäus 10, Vers 16, siehe zu seinen Jüngern, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. In einer anderen Übersetzung heißt es, seid einfältig wie die Tauben. Und wenn wir einmal genau schauen, was bedeutet dieser Begriff? Einfältig ist eigentlich der richtige Begriff. Akarios steht dort. Das bedeutet, da ist nicht ein Jota an Trug beigemischt. Das ist völlig rein. Das ist absolut sauber. Was sagt uns das jetzt über Jona? Dieser Jona ist, wenn sein Name denn eine Bedeutung hat, ich sagte eben bereits, dass ich davon ausgehe, denn nach meinem Ermessen haben Namen in der Bibel immer eine Bedeutung und uns etwas zu sagen. Thomas wies vor einigen Wochen auch darauf hin, als es um Daniels drei Freunde ging, die in den Feuerofen mussten. Auch da haben wir gemerkt, dass die Namen eine Bedeutung haben. Und so denke ich auch bei Jona. Ist es so, dass er hier zwar äußerlich gerade reichlich daneben langt mit dem, was er tut, aber dass doch innerlich zumindest ein guter Kern vorhanden sein dürfte. Das heißt also, wenn wir jetzt einmal diese Punkte, die wir jetzt im Rahmen des ersten Predigtpunktes Wer ist Jona? Uns angeschaut haben, gegeneinander abwägen, dann müssen wir zu der Erkenntnis kommen, auf der einen Seite haben wir Menschenfurcht, Pharisäismus und wir haben Götzendienst. Aber auf der anderen Seite steht zum einen ein treuer und ehrlicher Vater und eine dementsprechend ausgerichtete Erziehung, so wie ein reiner, unschuldiger und von seinem Namen her eigentlich auch ehrlicher und geradliniger Mann, auch wenn das jetzt gerade von seinem Tun her ganz anders aussieht. Deswegen schlage ich vor, werfen wir jetzt einmal einen Blick im Rahmen des zweiten Predigtpunktes auf das, was in diesem ersten Kapitel geschieht. Und damit leite ich über zum zweiten Predigtpunkt. Was tut Jona in diesem ersten Kapitel? Und als ich mich mit diesem Predigttext auseinandersetzte, da kam ich zu der Erkenntnis und dachte, das, was wir hier über Jonas Berufung, Flucht und auch seine Züchtigung, die er erfährt, lesen dürfen, das ist letztlich ein Paradebeispiel für das Verhalten von nahezu allen Menschen. Ob wir da jetzt in den Anfang schauen und uns Adam und Eva ansehen, dann sehen wir dort nämlich auch zwei Menschen, die eine wunderbare Berufung haben. Sie durften das Paradies, den Garten Eden, durften sie bebauen und verwalten. Eine wunderbare Berufung. Wir sehen aber auch, dass diese beiden, Adam und Eva, ihrer Berufung nicht würdig wandelten, sondern dass sie eigene Wege gingen und dann die vermessene Idee hatten, ach, wir bekleiden uns schnell mit Fell und dann verstecken wir uns hier im Gebüsch, damit Gott uns nicht findet. Also ähnlich wie Jona eine lächerliche Vorstellung davon, wie leicht man diesem heiligen, lebendigen Gott entkommen könnte. Und genauso wie Jona Züchtigung erfährt und Gottes Gericht erleben muss, so müssen auch die beiden, Adam und Eva, Gottes Gericht erleben. Sie werden rausgeworfen aus dem Garten Eden und sie bekommen noch einiges mehr an Jammer und Herzeleid mitgegeben. Im Hinblick auf Eva, da lesen wir ja davon, dass Schwangerschaft und Geburt mit sehr viel Mühe und Herzeleid verbunden sein werden und Adam wird sich im Schweiße seines Angesichts nähern müssen und das Feld wird ihm Dornen und Disteln tragen. Und noch so manches mehr. Das heißt also, wenn wir an den Anfang der Menschheitsgeschichte schauen, dann sehen wir, jawohl, schon die ersten Menschen folgen genau dem gleichen Schema, wie auch Jona es tut in unserem Bericht. Aber ich stelle die These auf, dass es auch bei uns modernen oder viele Soziologen sagen ja auch postmodernen Menschen heute nicht ansatzweise anders ist. Denn bis zum heutigen Tag hat der lebendige Gott auch für jeden von uns hier und für jeden von denen dort draußen eine klare Berufung. Nämlich, wir sollen in Jesus Frieden mit dem lebendigen Gott finden. Wir dürfen, und Gott wünscht es sich, das heißt letztlich sollen wir, Kinder Gottes werden. Wir sollen wieder in die ungetrübte Gemeinschaft mit ihm zurückfinden, die seit dem Sündenfall von Adam und Eva zerstört ist. Nun die große Preisfrage. Verhalten wir uns denn dementsprechend? Sind alle Menschen auf dieser Welt in dieser ungetrübten Gemeinschaft mit Gott? Edith, deine Blicke verraten mir, dass du zweifelst. Natürlich, sie sind es nicht. Wir sind es nicht. Sondern der moderne oder von mir aus auch der postmoderne Mensch macht was? Richtig, er streitet die Existenz eines Gottes entweder mit aller Vehemenz ab und sagt, nein, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Oder aber man ignoriert es einfach. Das ist ja häufig etwas eleganter, wenn man sagen kann, ja, wenn du das brauchst, ist das gut. Es freut mich ja, wenn du da so ein bisschen Halt drin findest. In diesen Zeiten ist es ja sowieso wichtig, da hat ja jeder irgendwo seinen Anker. Für mich ist es der Sport, für dich ist es dein Glaube, für mich ist es, keine Ahnung, der Alkohol. Hauptsache, wir haben alle irgendwo unseren festen Anker, damit wir gut durch diese Zeiten kommen. Und wie verfahren wir dann? Genau. Wir fliehen. Wir fliehen in sexuelle Eskapaden, in hemmungslosen Konsum, möglicherweise auch in Arbeit, in Alkohol, in Drogen, in Wellness, dass wir unseren Körper zum Gott machen und sagen, oh ja, ich muss mich durchstylen, ich muss also so gesund sein und durchtrainiert, dass alle mich angucken und sagen, boah ey, wenn ich so aussehen würde, herrlich. Im Zweifelsfall flüchten wir uns auch in Religion. Auch da gibt es ja einen immer größer werdenden Markt. Seit Jahrzehnten gibt es ja hier bei uns in Europa einen riesigen Markt an religiösen Angeboten, wo eigentlich jeder was finden kann, wenn er da ein Interesse dran hat. Aber so sehr wir uns auch bemühen, das Ergebnis wird sich nicht ändern. Auf alle Menschen wartet das Endgericht vor dem großen weißen Thron, wenn alle Menschen vor Gott offenbar werden müssen und dann die großen Bücher aufgeschlagen werden und dann das Buch des Lebens aufgeschlagen wird und ein ums andere Mal zu hören sein wird, nein, sein Name oder ihr Name steht nicht im Buch des Lebens. Deswegen, das, was wir bei Jona sehen, das, was wir bei Adam und Eva sehen, das gilt auch uns. Das gilt auch uns. Eine Flucht vor Gott bringt uns nichts. Wir sehen also, Jona meint, er könnte fliehen. Und er steigt auf dieses Schiff und sagt, Jungs, bringt mich nach Spanien, ich muss weg, ich habe keine Lust, dem Auftrag meines Gottes zu folgen, ich will meinen eigenen Willen leben. So wie eigentlich sehr viele moderne Menschen es tun. Wir wollen unseren eigenen Willen leben. Das ist viel besser. Ja, wenn ich meine Ziele habe und die realisieren kann, dann ist es gut. Was dieser Gott von mir will, ist völlig nebensächlich. Jetzt wirst du vielleicht sagen, nein, André, ich bin doch nicht so ein Trottel wie der Jona. Ich steige doch nicht in ein Schiff und fahre nach Spanien und meinte, dass ich Gott damit entkommen könnte. Nein, das ist richtig. Natürlich setzt du dich nicht in dein Schiff nach Spanien und denkst, du könntest zu Gott entkommen. Aber dein Lebensschiff, das fährt vielleicht gerade von einer Eskapade in die nächste, wie ich ja eben schon andeutete. Möglicherweise bist du jemand, der sagt, oh, ich verliere mich im Sport und wenn ich nicht jeden Tag 5 Stunden Sport mache, dann ist das ein verlorener Tag. Oder aber du sagst, ah, wenn ich mich nicht einmal am Tag betäuben kann, ein bisschen saufen oder ein bisschen kiffen oder was auch immer, dann fehlt mir etwas. Vielleicht ist das so. Oder vielleicht auch irgendwelche religiösen Verrenkungen. Ihr wisst, ich bin da an manchen Dingen immer etwas ketzerisch in meiner Wortwahl. Aber ich hatte es ja eben bereits angedeutet, selbst im christlichen Sektor gibt es ja eine Unmenge an Beschäftigungsmöglichkeiten, wo man sich aber manchmal fragen muss, wenn man ins Wort Gottes hineinschaut, ist das eigentlich unser Auftrag? Ist das unser Auftrag? Das heißt also, auch wir haben irgendwo Mittel und Wege, um zumindest gelegentlich, vielleicht nicht kontinuierlich, aber doch hin und wieder mal vor Gott zu fliehen. Und ich muss sagen, der Herr hat auch mich im Rahmen der Predigtvorbereitung das ein oder andere Mal an die Wand gestellt und gesagt, so mein Freund, bevor du jetzt in den nächsten Tagen den Geschwistern da verkündigen wirst, werde ich dir jetzt erstmal verkündigen. Und dann ist der Herr auch mit mir an der einen oder anderen Stelle ins Gericht gegangen und hat gesagt, so mein Lieber, wie sieht's denn aktuell aus, so mit deinem Gebetsleben? Und dann hat er mir so gezeigt, wie ich früher inbrünstig gebetet habe. Also ich weiß noch, in den ersten Jahren, als ich Lehrer war, da sah es so aus, dass ich morgens aufstand, erst mal eine halbe Stunde Bibel las, zu Hause. Dann fuhr ich in die Schule und zwar so früh, dass ich eine halbe Stunde morgens in meinem Klassenzimmer saß und eine halbe Stunde lang nur meine Klasse durchgebetet habe, jeden Morgen. Und dass ich dann in die Lehrerandacht gegangen bin und dann nochmal 15 Minuten geistliche Erbauung hatte. Das heißt, bevor ich überhaupt großartig anfing zu arbeiten, hatte ich an einem Arbeitstag eine Stunde und 15 Minuten geistliche Erbauung. Und der Herr machte mir deutlich und sagte, André, wie sieht's denn aktuell aus? So von wegen Bibellese morgens, muss ich sagen, ja gut, Herr, ich habe nur 3 Stunden geschlafen, ich stehe jetzt gerade nicht um 5:30 auf, sondern stehe erst um 6 auf, weil ich sonst nur 2,5 Stunden schlafen würde, bin ich noch kaputter. Ja gut, wie sieht's denn mit deinem Gebetsleben aus? Also ringst du noch jeden Morgen vorm Unterricht eine halbe Stunde für jeden einzelnen deiner Schüler? Ach nee, machst du gar nicht. Du betest nur noch so allgemein einmal für deine Klasse und für die anderen Klassen, die du unterrichtest. Ach so, okay. Ach, und das machst du nicht mal täglich? Ach, Menschenskind, André, und du willst dich über den Jona erheben? Nee, will ich nicht. Ganz bestimmt nicht. Und deswegen, ihr Lieben, brechen wir bitte nicht zu früh den Stab über Jona, sondern schauen wir doch erst einmal, wie sieht's denn bei uns aus. Jona sitzt nun in diesem Schiff und er erlebt, wie es unruhig wird. Das heißt, nein, streng genommen, er erlebt das gar nicht. Warum? Er schläft. Stimmt, da war ja was. Jona schläft jetzt. Das heißt also, der Herr fängt an und sagt, so mein Freund, ich habe dir jetzt mal was zu sagen, du hattest doch eigentlich einen Auftrag, was machst du hier gerade? Und er schleudert einen Sturm auf das Meer und Jona schläft. Und da habe ich gedacht, Menschenskind, was für eine Parallele. Der Herr möchte auch zu uns manches Mal reden. Und was tun wir? Richtig, wir ignorieren es. Und wie gekonnt wir das manchmal können. Ja, wir gläubigen Christen. Ich rede jetzt gar nicht von den Menschen draußen, die den Herrn gar nicht kennen. Auch wir können doch manchmal herrlich taub sein für Gottes Reden. Und können manchmal denken, nein, wieso, bei mir ist doch alles richtig. Und merken gar nicht, dass der Herr sagt, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Merkst du eigentlich nicht, wie schief du gerade liegst und wie falsch du gerade läufst? Deswegen, auch wir stehen doch manches Mal an Abgründen und merken gar nicht, wie Wind und Wellen uns diesen Abgrund hinunterziehen wollen. Wir merken es nicht, wir ignorieren es. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, zumindest vordergründig erst einmal, Jona scheitert. Jona scheitert. Warum? Weil er Gottes Züchtigung, Gottes Gericht nicht entfliehen kann. Und der Jona muss erleben, dass er letztlich in den Tiefen des tosenden Meeres versinkt. Vers 15. Jona versinkt im tosenden Meer. Das ist also das, was ihm hier erst einmal blüht. Das Meer beruhigt sich zwar danach, aber Jona ist bereits versunken. Das heißt, letztlich ist er, wenn wir jetzt mal nur auf Kapitel 1 schauen, mit seiner Flucht gescheitert. Aber machen auch wir uns bitte klar, auch wir werden zwingend scheitern. Denn wenn wir Gottes liebendes Werben um uns, seine wohlwollenden Ermahnungen, seine ernsten Warnungen, wenn wir seine Züchtigungen missachten, dann wird auch uns letztlich nichts anderes übrig bleiben, als dass wir auch versinken in den Stürmen und Abgründen unseres Lebens. Dann werden wir erleben, dass wir letztlich auch im Flammenmeer der Hölle untergehen. Vielleicht jetzt nicht wir als Kinder Gottes, die wir gerettet sind. Wir gehen nicht im Flammenmeer der Hölle unter. Aber dieses Schreckensszenario, das droht per se erst einmal allen Menschen, die das liebende Werben des lebendigen Gottes ablehnen und sagen, ich brauche es nicht, ich will diesen Gott nicht. Auf die wartet dieses Ende. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Damit sind wir am Ende des zweiten Predigtpunktes. Und ich denke, es zeichnet sich immer klarer und immer deutlicher ab. Der Herr hat sich wirklich getäuscht in Jona. Dieser Jona ist eine Fehlbesetzung. Er ist wirklich ein falsches Pferd. Er ist ein Taugenichts. Und für den Ruf zur Buße der Stadt Ninive ist er absolut, absolut ungeeignet. Und deshalb müssen wir sagen, Mensch Gott, wie konnte das sein, dass du dich irrst? Schauen wir dafür uns den dritten und letzten Predigtpunkt an. Und da sollten wir uns zu Beginn erst einmal nochmal über etwas klar werden. Der große heilige Gott, der ist nicht abhängig von einzelnen Menschen. Der große heilige Gott, der ist nicht abhängig von einem André Imlau. Ob ein André Imlau jetzt heute Morgen hier steht und predigt oder ob in China ein Sackreis umfällt, das ist für Gottes Heilsplan herzlich irrelevant. Das ist zumindest meine Überzeugung. Dann würde hier ein anderer stehen und predigen. Also daran hängt jetzt nicht das Wohl und Wehe einer Gemeinde. Unser Herr ist souverän. Und er hat viele Wege, um sein Ziel zu erreichen. Dazu benötigt er uns nicht. Interessant finde ich aber, dass dieser große heilige Gott scheinbar eine regelrechte Freude daran hat, eben nicht nur geradlinige, makellose, ja regelrecht perfekte Charaktere wie einen Daniel, von dem wir in den letzten Wochen ja mehreres hörten, zu nehmen und mit ihm zu arbeiten, sondern dass er sich auch so komische und schräge Vögel wie den Jona oder eben dich und mich aussucht. Und sagt, nein, nein, auch mit dir möchte ich was machen. Und deswegen schauen wir uns jetzt im letzten Punkt an, was tut Gott? Was tut Gott? Und da haben wir zwei Stränge, wie Gott handelt. Zum einen sehen wir hier, dass der Herr Jona züchtigt und erzieht und dass er damit Jona letztlich zur Umkehr bringt und seiner Berufung wieder zuführt. Darüber hinaus sehen wir aber auch, so ganz beiläufig, dass der Herr eine ganze Besatzung ungläubiger Seeleute dazu bringt, sich ihm zuzuwenden. Schauen wir uns zunächst einmal den ersten Strang an. Was tut Gott mit Jona? Was tut Gott mit Jona? Da schauen wir uns einmal Vers 7 nochmal zu an. Und sie sprachen einer zu dem anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Das bedeutet, der Herr tut hier was? Richtig. Er offenbart, Jona, du bist schuldig. Du bist schuldig. Er deckt hier in aller Unverhohlenheit die Sünde Jonas für jedermann sichtbar auf. Und ich weiß nicht, wie dir das gefällt. Also für mich ist es manchmal so, wenn der Herr mir, ich sag's jetzt mal flapsig, im Vier-Augen-Gespräch deutlich macht, an welchen Stellen ich gefehlt habe, dann ist mir das manches Mal schon unangenehm. Manches Mal muss ich sogar weinen über meine Sünde, weil ich denke, Herr, ich kann es einfach nicht begreifen, dass du mit einem Versager wie mir etwas anfangen kannst und willst. Das kann ich nicht fassen. Aber wie schlimm muss es sein, wenn der Herr dir deine Sünde oder mir meine Sünde in der Gegenwart anderer Leute auch noch vor Augen malt? Stell dir mal vor, jetzt plötzlich würde eine Stimme vom Himmel erschallen und würde sagen, Benny, weißt du noch gestern Abend, was du da für eine Sauerei gemacht hast? Und wir alle würden das jetzt hören und hören denken, ach du meine Güte, nein, das ist ja nicht zu fassen. Also ich glaube, Benny wäre fertig mit den Nerven. Also zum einen, weil der lebendige Gott mit ihm spricht und ihn Sünde offenbart, aber zum anderen auch noch, wenn das jetzt hier vor fast 30 Zeugen geschieht. Das ist ja grauenvoll. Aber manchmal muss der Herr zu so harten Maßnahmen greifen, um unsere tauben Ohren wieder hören zu machen. Um unsere geistliche Blindheit, unsere geistliche Schläfrigkeit aufzudecken und uns deutlich zu machen, kehr um und fang endlich an, auf mein Reden zu hören. Und genau das muss Jona hier erleben. Genau das erlebt er hier. Und das ist der erste Schritt, der nötig ist, damit Menschen umkehren können zur Buße. Und dementsprechend, Jona sieht ein, meine Flucht ist nicht geglückt. Und das ist ja schon mal schön, ein erster Schritt zur Selbsterkenntnis. Er erkennt, dass seine Menschenfurcht und sein Pharisäismus, dass die nicht taugen, dass er das ablegen muss. Und was tut er? Wunderbarerweise, er bekennt vor Heiden, vor Menschen, die den Gott Israels bis dato nicht kannten, weil sie nicht aus Israel sind, seinen Gott. Genau das, was er bisher abgelehnt hat, tut er jetzt. Er sprach, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Jona macht also deutlich, er hat äußerlich versucht, dem Herrn zu entfliehen, aber eigentlich ist er sich sehr wohl bewusst, wes Geistes Kind er ist. Eigentlich ist ihm jetzt klar geworden, dass es sinnlos ist, Gott davonzulaufen. Und Jona darf noch mehr erkennen. Schauen wir dazu einmal in Vers 12. Er, Jona, sprach zu ihnen, den Seeleuten, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Dieses Wohlwissen, wie es hier in der Schlachterübersetzung heißt, da heißt es eigentlich Yada. Und das heißt so viel wie erkennen, einsehen und verstehen. Das ist aber, dieses Wort bedeutet eben nicht nur, dass wir es hier mit einem intellektuellen Denkprozess zu tun haben, sondern da steckt noch mehr hinter. Das bedeutet nämlich, dass dieses Einsehen immer zwangsweise eine Veränderung des Tuns, des Denkens und des Fühlens inkludiert. Das heißt also, dieser Erkenntnis folgt immer zwangsweise ein angemessenes, ein verändertes Handeln und Tun. Und deswegen ist sein Appell, werft mich ins Meer, lasst mich die Früchte meiner Sünde ernten, ist jetzt eigentlich der folgerichtige Beweis seiner Bereitschaft, für seine Schuld zu büßen und unschuldiges Leben, nämlich das der Seeleute, zu verschonen. Wir erleben hier zwar noch nicht, dass Jona jetzt ein inbrünstiges Vater, vergib mir, denn ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, wie wir es vom verlorenen Sohn hören. Das hören wir hier noch nicht, aber das werden wir nächste Woche hören, wenn es im Rahmen der Predigt um Jona Kapitel 2 geht. Da wird nämlich ein sehr ähnlich gelagertes Sündenbekenntnis stattfinden. Und das ist es nämlich. Jona bekennt jetzt seine Schuld. Er hat erkannt, dass sein Versuch, vor Gott zu fliehen, dass seine Menschenfurcht, dass sein Pharisäismus, nein, die Heiden dürfen bloß nichts von meinem Gott erfahren, dass das Sünde war. Und er sagt, jawohl, ich werde jetzt die Folgen dieser Sünde tragen. Es ist nur gerecht, nehmt mich und schmeißt mich ins Meer. Das ist das, was er hier sagt. Dazu rufe ich noch einmal dieses hier auf, aus Lukas 15, Vers 21. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin nicht mehr wert, dein Sohn vorzuheißen. Das ist ein wahrhaftiges Sündenbekenntnis. Das ist ein klares, klares Wort. Und damit sehen wir, was tut Gott? Der erste Schrank, den haben wir jetzt einmal durchexerziert. Der Herr führt Jona zur Buße. Und er macht ihm deutlich, mein lieber Freund, dein Weg ist ein wahrhafter Holzweg gewesen, aber nun hast du erkannt und verstanden, dass du falsch gelaufen bist und nun bist du bereit, umzukehren. Nun habe ich dich da, wo ich, der Herr, dich, Jona, haben wollte. Aber damit nicht genug. Ich hatte ja eben bereits gesagt, der Herr arbeitet ja auch an den Seeleuten. Schauen wir uns nun dieses auch einmal an. Diese Seeleute waren ja erfahrene Menschen. Das waren ja jetzt nicht irgendwelche Haios, die da mal zufällig in irgendein Schiff sich gesetzt haben und dachten, mal gucken, wie das funktioniert, sondern sie waren Profis. Und selbst diese Profis müssen erleben, dass dieser Sturm, den der Herr aufs Meer wirft, dass sie dem kaum etwas entgegenzusetzen haben. Und die Schrift sagt ja in Vers 5, sie geraten in große Unruhe. Sie schreien, jeder zu seinem Gott. Also sie waren ja Heiden. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern, also dass es nicht so tief liegt. Das heißt also, diese Seeleute, die sind eigentlich relativ ähnlich drauf wie ziemlich viele Menschen auch unserer Tage. Sie geraten in eine Misere. Und was tun sie? Ja, erstmal versuchen, dass man das irgendwie handeln kann. Ne? Also ein bisschen religiöses Brimborium da und ein bisschen eigene Anstrengung. Mal gucken, was kann man machen? Ach ja, klar, das Boot leichter machen. Also husch, husch, alles raus, was wir nicht brauchen. Und dann wird es schon gehen. Das heißt also, man versucht erstmal so ein bisschen notdürftig, sich aus der Misere zu befreien. Aber sie müssen merken, das klappt nicht so richtig. So wie auch wir Menschen immer wieder daran scheitern und merken, nein, unsere Bemühungen, mit ein bisschen Brimborium hier und ein bisschen rumgefummelt da, unsere Probleme zu lösen, das scheitert allzu oft und fährt gegen die Wand. Deswegen machen sie was? Jetzt fangen sie an, sich richtig religiös ins Zeug zu legen. Da trat der Schiffskapitän zu Jona und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott, wenn unsere es schon nicht tun, an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Also, wir haben es jetzt mit unseren Göttern probiert, hat nicht funktioniert, aber komm, du hast ja auch noch so einen Gott, ruf du den an, dann kann es vielleicht klappen. Und auch das ist etwas, was in Krisenzeiten durchaus nicht unüblich ist. Dann besinnen sich Menschen plötzlich und denken, ach, da gab es doch diesen lieben Gott. Ja klar, natürlich. Meine Oma, die hat doch immer von dem erzählt. Ach ja, und ich war doch mal im Konfirmandenunterricht, da war doch auch irgendwann mal immer von so einem Gott die Rede. Ja, probieren wir es mal. Und dann, ja, lieber Gott, mach mal, dass das aufhört hier, das ganze Problem. Lass mal, dass Corona aufhört, mach das mal, dass Corona weggeht. Lieber Gott, mach mal. Das Problem ist nur, und das sagt mein Lieblingsprediger Willem Busch auch einmal sehr deutlich, als er in seiner Stadt Bochum da mit Menschen am Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Bomben niederprasselten und da die Städte in Schutt und Asche gelegt wurden, wie dann die Menschen auch teilweise anfangen und sagen, oh, lieber Gott, hilf und lass die Bomben aufhören und gib, dass die Bude hier nicht kurz und klein geschlagen wird und dass hier nicht alles in Schutt und Asche versinkt. Und was passiert? Die Bomben fallen weiter. Und dann packen ihn einige Leute am Kragen und sagen, Mensch, du Pfaffe, du hast immer von diesem Gott da was erzählt. Und was ist? Alles geht hier kaputt. Wie kann das denn sein? Dein lieber Gott, den gibt's ja gar nicht. Und dann wollen sie ihn verprügeln. Und Philipp muss sagen, Moment mal, dieser liebe Gott, von dem du mir da was erzählst, das ist, und wir erinnern uns an Jona, das ist ein Götze. Das hat nichts zu tun mit dem heiligen Gott des Himmels und der Erde. Mit dem Gott, der Gericht übt. Mit dem Gott, der ein Volk, der ein ganzes Volk seine Sünde schmecken lässt bis zum Ende und bis zum Untergang, wenn es sein muss. Bis zum Ende und bis zum Untergang. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber Sünde ist der Leute Verderben. Und das hat unser deutsches Volk auch zu spüren bekommen. 1945 und in den Monaten davor bereits und auch in den Jahren danach. Und was ist? Heute sind wir wieder so feist und fett gefressen, dass wir es längst verlernt haben, von diesem Gott uns alles zu erwarten. Uns geht's ja gut, was brauchen wir jetzt noch einen Gott? Das war was für die Generation unserer Omas und Opas. Die konnten sich mit so einem Brimborium noch abgeben. Aber wir heute sind ja moderne, aufgeklärte Menschen. Aber wenn dann sowas wie eine Corona-Krise kommt, dann fangen einzelne Leute wieder an und sagen, ach ja, ich kann jetzt schon seit 5 Monaten nicht tanzen gehen. Ach, Herrgott, hilf, dass ich endlich wieder tanzen gehen kann. Das sind unsere Sorgen, die wir haben. Ich weiß, ich mache es jetzt ein bisschen sarkastisch. Natürlich gibt es auch Menschen, die haben sehr existenzielle Sorgen. Aber insgesamt müssen wir doch sagen, geben wir Menschen ein lächerliches Bild ab. Und es ist wirklich erstaunlich, dass dieser heilige Gott sich das Spektakel anguckt und dass er nicht längst hier ein Ende gemacht hat. Diese Seeleute, die machen jetzt auch ein riesiges religiöses Brimborium. Sie schreien zu ihren Göttern und dann lassen sie Jona zu seinem Gott schreien und sie merken, auch das hilft nicht, auch das nützt ihnen nichts. Und was machen sie als nächstes? Richtig, sie erkennen, okay, gut, unser religiöses Brimborium hilft nicht, also hier ist scheinbar wirklich ein mächtiger Gott am Werke. Und was tun sie? Sie fangen an, einen Schuldigen zu suchen. Schauen wir uns dafür Vers 7 an. Sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Gott sei Dank, nicht auf mich. Nicht auf mich. Ich bin nicht schuld. Jona, der ist es. So, den können wir jetzt aufs Maul hauen. Komm her, du Sack. Raus mit dir. Ab ins Meer. Dann haben wir unser Problem gelöst. Das Leben kann so einfach sein. Das Leben kann so einfach sein. Wie schön ist es doch, wenn wir einen anderen identifizieren können und sagen können, du bist schuldig. Ich nicht. Nein, nein. Du bist schuld. Und auch das ist, glaube ich, ein Muster, das uns durchaus nicht fremd ist. Ja gut, irgendwann können wir vielleicht nicht mehr drum herum anzuerkennen, okay, es gibt einen Gott und dieser Gott übt Gericht, aber nein, 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 ich habe da keine Schuld dran, ich nicht, nein, nein, das müssen die anderen sein. Wir versuchen gerne alles, um uns aus der Verantwortung zu stehlen, um nicht zugeben zu müssen, dass wir selber etwas zu verantworten haben. Und das erleben wir auch hier bei den Seeleuten. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch feststellen, das erleben wir, wenn wir mal so ein bisschen reflektieren, auch bei uns selber. Schuld sind immer die anderen. Denk doch mal an Streit. Vielleicht, wenn du in deiner Ehe eine Krise hast oder Geschwister untereinander oder was weiß ich. Ich meine, als Lehrer würde mir natürlich sofort mein Arbeitsfeld Schule einfallen. Natürlich sind, wenn ich Leute frage, immer die anderen schuld. Frage ich den einen, der dem anderen aufs Maul geschlagen hat, ich sage, warum schlägst du ihm aufs Maul? Ja, er hat angefangen. So, und frage ich den, was hast du gemacht, dass er dir aufs Maul schlägt? Ja, der hat mich schief angeguckt. Frage ich, wieso hast du ihn schief angeguckt? Ja, weil der mich nicht mit dem Arsch angeguckt hat. Also, wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Schuld hat immer der andere. Schuld hat immer der andere. Ich selber nie. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. So, und das ist eben das Problem von uns Menschen und das ist auch das Problem von diesen Seeleuten. Aber diese Seeleute merken, nein, auch so kommen wir nicht weiter. Der Herr lässt von seinem Wüten nicht ab. Und deswegen kommt jetzt was? Vers 13, ich fand es herrlich, als ich es mal mir anguckte. Da ruderten die Leute mit aller Kraft. Also jetzt fangen sie richtig an zu arbeiten und sagen so, jetzt packen wir zu. Jetzt werden wir hier für Klarheit sorgen. Also, sie packen an, um das Ufer wieder zu erreichen. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Ach Mensch, wie kann das denn jetzt sein? Also, interessant ist, das Ufer wieder zu erreichen. Es hat eine ganz besondere Bedeutung. Das bedeutet so viel wie umkehren. Sich umwenden. Da steht das Verb sub. Ich weiß nicht, wie man es im Hebräisch ausspricht. S-U-B wird es geschrieben. Was bedeutet das? Wenn wir es jetzt bildlich verstehen wollten, dann würde es heißen, diese Männer begreifen, wir müssen umkehren. Wir können diesem Gott nicht ausweichen. Wir können vor diesem Gott nicht fliehen. Sondern wir müssen umkehren zu diesem Gott. Aber, das große, große Aber, was passiert hier? Sie erkennen die Notwendigkeit der Umkehr, aber sie meinen, sie könnten doch trotzdem noch ein bisschen eigenen Beitrag dazu leisten. Ne? Und mal ganz ehrlich, wenn der Herr uns deutlich macht, pass mal auf, dein Leben ist so verkommen und so verloren und du bist so ein verlorener und verdammter Sünder. Du musst umkehren. Du brauchst meine Vergebung und Gnade. Ist es nicht hin und wieder so, dass bei uns dann manchmal so der Gedanke aufkommt, ja gut, Herr, du hast recht, aber schau mal, da und da, da, guck mal, was habe ich da für dich investiert? Denk mal, da habe ich so viel Geld gespendet. Also, guck mal, das muss doch wohl auch was fehlen. Das heißt, wir Menschen, wir sind leider so falsch und wir sind so schräg, dass wir immer noch meinen, wir müssten oder sollte ich sagen, wir könnten zu Gottes Heilswerk noch was hinzufügen. Und da sagt Gott, in dem Moment, wo du das tust, brauchst du meine Gnade für dich nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Entweder lässt du jede eigene Gerechtigkeit vor mir fallen und stehst nackt und bloß vor mir, oder aber du kannst sehen, dass du alleine klarkommst. Meine Gnade gibt es nur zu 100% oder gar nicht. Und 100% bedeutet, da ist nicht Platz für 0,00001% eigener Gerechtigkeit. Nein, die gibt es nicht. Und das müssen diese Seeleute auch lernen. Sie können nichts aus eigener Kraft bewirken. Und deswegen bleibt was für sie. Wir lesen es in Vers 14 und 16. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und taten Gelübde. Das heißt also, diese Seeleute fangen jetzt endlich an, sich dem Herrn direkt zuzuwenden. Sie reden mit ihm. Also sie beten, sie bekommen Gottesfurcht, sie bringen ihm Opfer dar und sie geloben ihm die Treue. Und damit können wir festhalten, hier hat der Herr zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und das ist Gottes großer Plan. Er hat zum ersten Jona zur Umkehr geführt und damit zurück auf die Spur gesetzt, sodass Jona jetzt seinem ursprünglichen Auftrag, Ninive, Gottes Gericht anzukündigen, doch entspricht. Und so ganz nebenbei, war ja ursprünglich gar nicht beabsichtigt, zumindest lesen wir nichts davon, Klammer auf, aber gehen wir mal davon aus, dass Gott das trotzdem vorhatte. Ganz nebenbei schafft der Herr es, dass eine ganze Schiffsbesatzung voller Heiden durch die Begegnung mit Jona den Herrn kennenlernt und umkehrt zum lebendigen Gott. Deswegen, wenn wir uns noch einmal die Frage stellen, hat Gott mit Jona jetzt wirklich aufs falsche Pferd gesetzt? Oder hat er eigentlich doch alles richtig gemacht? Ich rufe in Erinnerung, nach dem ersten Predigtpunkt, wer ist Jona? Da war es noch ein bisschen unklar. Dann werden einige Dinge, die deutlich dafür sprechen, werden aber auch so ein paar Dinge, wo man sagen musste, naja, das hebt es ein Stück weit wieder auf. Nach dem zweiten Predigtpunkt, was tut Jona? Da haben wir eigentlich gemerkt oder feststellen müssen, na, dieser Jona ist scheinbar doch eine Fehlbesetzung. Aber ich denke jetzt nach dem dritten Punkt, müssen wir eigentlich zu der Erkenntnis kommen, nein, Gott hat sich nicht geirrt. Und auch wenn dieser Jona schräge Wege geht, nach unserem Verständnis, so hat es aber dem Herrn dennoch wohlgefallen, diesen Jona mit seinen schrägen Wegen zu nutzen, um noch so ein paar andere Dinge gleich mit zu besorgen. Und deswegen möchte ich zwei ganz zentrale Ergebnisse festhalten. Das erste Ergebnis ist folgendes: Gott plant im Gegensatz zu uns langfristig. Ob Ninive den Ruf zur Umkehr, die Ankündigung des Gerichtes nun heute erfährt oder in einer Woche, das tut für den Herrn keinen großen Unterschied. Denn Gott denkt langfristig. Wichtig ist, dass Ninive den Ruf zur Umkehr hört, und den Ruf hört Ninive. Deswegen, Gottes Plan wird ausgeführt. Gottes Plan wird ausgeführt und Gottes Plan geht auf. Der zweite wichtige Fakt: Gott hat bei seinem Plan im Gegensatz zu uns nicht nur das große Ganze im Blick, sondern er sieht auch kleine Details, die wir locker übergehen würden. Er sieht nicht nur die nach Forschungsmeinung etwa 600.000 Einwohner dieser Weltstadt Ninive, denen Gericht verkündigt werden muss, sondern er sieht auch diese kleine heidnische Schiffsbesatzung. Und das ist übrigens etwas, was wir mehrfach in der Bibel antreffen. Ich darf an Jesus und den blinden Bartimäus erinnern. Auch da ist es so, dass die Jünger den Bartimäus anherrschen und sagen: Nun stör den Meister nicht, der hat einen großen Auftrag. Der kann sich jetzt nicht um solche Belanglosigkeiten kümmern, dass du hier blind bist. Aber der Herr sagt: Moment. Ja, ich habe einen großen Auftrag, aber auch um diesen Blinden werde ich mich eben kümmern. Und was dürfen wir hieraus mitnehmen? Fakt ist, Gott sieht alles. Er sieht nicht nur die großen, weltbewegenden Dinge. Er sieht nicht nur, dass jetzt hier irgendwo das ganze politische Chaos, was wir in dieser Welt haben, dass das noch so halbwegs verwaltet wird, dass hier nicht alles sich kurz und klein schlägt, sondern er sieht auch unser Leben. Er sieht auch, dass es dir vielleicht gerade körperlich nicht gut geht, weil du krank bist. Er sieht, dass du vielleicht gerade in einer Depression bist, weil dir die aktuellen Zustände über den Kopf zu wachsen drohen. Das sieht der Herr auch. Er sieht nicht nur das große Ganze, sondern er sieht jedes kleine Detail. Und da wir nun festgestellt haben, dass Gottes Pläne aufgehen und dass Gott auch alles sieht, er also im wahrsten Sinne des Wortes alles im Griff hat, dürfte jetzt, glaube ich, wirklich endgültig klar sein: Dieser Gott, an den wir glauben, der irrt sich nicht. Dieser Gott macht keine Fehler. Und auch die Berufung von Jona, die hatte ihre absolute Berechtigung. Wie gesagt, dieser Jona, der ist eine bedeutende Figur. Er ist ein kleiner Prophet, aber wie gesagt, im zweiten Buch Könige, 14 Vers 25, da wird er als ein anerkannter Prophet deklariert, der also hier wirklich Gottes Dienst auch ausgeführt hat. Und vielmehr noch, dieser Jona ist, und davon lesen wir etwas in Matthäus 12, er ist auch ein Vorbild auf Christus hin. Er ist keineswegs die Fehlbesetzung, von der wir mannigfaltig sprachen heute, sondern dieser Mann sogar dient als Vorbild auf Christus. Dafür lese ich Matthäus 12, die Verse 39 bis 41, überschrieben mit das Zeichen des Propheten Jona. Er, Jesus, aber erwiderte und sprach zu ihnen, den Pharisäern: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie, also genauso, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht von selbstgerechten Pharisäern und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, er redet von sich selbst, der größer ist als Jona. Deswegen, unser Herr Jesus Christus benutzt diesen Jona, um deutlich zu machen, was seine Mission ist, wenn wir das mal so sagen wollen, was der Heilsplan des lebendigen Gottes ist. Denn hier spricht er ja von seinem Tod und von seiner Auferstehung. 3 Tage. Und da nimmt er Jona als Beispiel für. Und so wie unser Herr sich dahingegeben hat und den Tod für uns gestorben ist, damit wir selbst nicht zahlen müssen, So hat ja auch Jona gesagt, nehmt mich und werft mich ins Meer. Gut, Jona ist tatsächlich um seines Vergehens willen ins Meer geworfen worden. Aber hätte er das nicht gemacht, wäre womöglich das ganze Schiff untergegangen und dann wären diese Seeleute auch umgekommen. Und dadurch, dass sie nicht umgekommen sind, hat der Herr ihnen den Raum zur Umkehr gegeben, sodass sie gerettet werden konnten. Was hat der Herr dir heute durch diese Predigt sagen wollen? Ich muss sagen, als ich die Predigt schrieb, da kam mir das Zitat aus einem Buch von Bert Brecht in den Sinn, also Bertolt Brecht, der gute Mensch von Sichuan. Dieses Drama endet nämlich wie folgt. Da sagt er, verehrtes Publikum, los, such dir selbst den Schluss. Es muss ein guter Schluss da sein. Muss, muss, muss. Wenn ich euch jetzt frage, welchen guten Schluss können wir denn aus dieser Predigt ziehen? Was würdet ihr denn sagen? Was könnt ihr mitnehmen? Es wäre entsetzlich, wenn ihr jetzt nach einer Stunde Predigt nach Hause geht und sagt, ja, waren schöne Worte, aber es hat mir nichts genutzt. Also ihr dürft euch äußern. Genau, wenn Gott einen Auftrag für uns hat, dann gibt es menschlich gesehen keine Chance, dem zu entrinnen. Wobei wir auch wissen dürfen, letztlich, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, sollen uns Gottes Aufträge wirklich zum Segen dienen, auch wenn es vielleicht manchmal erstmal anders ausschaut. Oh ja. Also ich kann zwar nur für mich sprechen, wie gesagt, ich kenne nur mein Herz. Eure Herzen kenne ich nicht von innen. Deswegen, ja, Peter, ich kann dir nur zustimmen, der Herr ist wirklich sehr geduldig.
Er macht keine Fehler und er kommt zum Ziel. Ist das sogar mit mir?
Genau, genau. Keine Fehler und er kommt zum Ziel und das sogar mit Leuten, die jetzt eben nicht, ich hatte es gesagt, ne, bei Daniel haben wir jetzt so eine traumhafte Vorstellung bekommen, wie das Leben als Gotteskind sein kann. Nur wenn ich mich jetzt mit Daniel vergleiche, dann würde ich sagen, gut Herr, also dann können wir es eigentlich sein lassen, denn so wie ein Daniel bin ich nicht. Aber, und das ist das, was Lothar und Stefan meinen, auch wenn wir das nicht sind, sondern wenn wir vielleicht viel eher wie ein Jona sind, manchmal eigenwillige Sturköpfe, starrsinnig, unbeschnittenen Herzens, dass der sagt, gut, es ist vielleicht manchmal etwas holpriger mit dir als mit einem Daniel, aber auch mit dir werde ich meine Ziele umsetzen. Welch tröstliches Wort. Gibt es noch etwas, was wir aus der Predigt mitnehmen können? Richtig. Kontinuierliche Buße, immer wieder uns vom Herrn durch das Wirken seines Heiligen Geistes, durch das Sprechen von Geschwistern, durch die Mahnungen, die er uns durch sein Wort gibt, immer wieder uns korrigieren lassen und registrieren, jawohl Herr, ich habe gesündigt. Aber, und das ist ja das Schöne, wir dürfen wissen, der Herr hat für unsere Schuld ein für alle Mal am Kreuz von Golgatha bezahlt. Das sagt der Hebräerbrief ja in aller Deutlichkeit. Ein einmaliges, vollkommenes Opfer, das keiner Erneuerung bedarf. Aber dennoch, Johannes 1. Johannes 1 lässt grüßen, dass wir immer wieder unsere Sünde bekennen. Und es dem Herrn hinlegen und sagen, Herr, ich danke dir, dass du dafür bezahlt hast. Und trotzdem möchte der Herr, dass wir es ihm gegenüber ausdrücken. Noch etwas. Genau. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben. Manchmal denke ich, gut, sind das überhaupt noch krumme Linien oder muss man sagen, hier ist gar keine Linie mehr zu erkennen. Der Herr kann trotzdem darauf wunderbar schreiben. Das ist richtig. Genau. Gut. In der Tat, viele von den Punkten, die er sagt, die denke ich, die kann man aus dieser Predigt mitnehmen und die dürfen und sollen wir sogar aus dieser Predigt mitnehmen. Mir selber ist ein Aspekt besonders groß geworden. Diejenigen, die in den letzten Wochen in der Gebetsstunde waren, also diesen Dienstag und letzten Dienstag, die haben das mitbekommen, dass ich also jetzt durch diese Predigt auch wieder ganz neu lernen durfte, ja, der Herr sitzt im Regiment, Und auch wenn die Dinge um uns herum gerade höchstgradig beunruhigend sein können, so dass wir dennoch wissen dürfen, nein, der Herr wird mit uns zum Ziel kommen. Und selbst wenn auf uns zumindest subjektiv große, große Herausforderungen warten und man so denkt, wie geht das alles so weiter? Und ja, wenn das jetzt so kommt, was wird das denn für tiefgreifende Folgen mit sich bringen? Dass wir dennoch wissen dürfen, wir können dem Herrn vertrauen. Wir können dem Herrn vertrauen. Und vielleicht ist manche Krise, die wir erleben, ich habe da bereits darauf hingewiesen, auch ein Werkzeug in der Hand Gottes, um uns wieder wach zu rütteln. Um uns deutlich zu machen, mein lieber Freund, du hast jetzt Wochen oder Monate lang dich in geistlicher, sagen wir mal in einem geistlichen Schlummerzustand befunden, aber jetzt ist es Zeit, wieder wach zu werden. Und das wurde mir so deutlich, als ich jetzt diese Predigt vorbereitete, dass ich dachte, ja Herr, es ist eigentlich wie jedes Mal, nicht ich predige hier die Gemeinde an, denn letztlich ist es ja sowieso der Herr, der spricht, sondern erstmal, Herr, predigst du mich selber an, der ich diese Predigt dann aussprechen werde, dass ich so dachte, gut Herr, ja, du musst mich wirklich wachrütteln. Und ja, dafür hat er gerade eine scharfe Geißel in seiner Hand, mit der er mich wachrüttelt, aber das ist auch eine sehr wirkungsvolle Geißel. Deswegen, ihr Lieben, ich komme tatsächlich zum Ende. Ich komme zum Ende und ich hoffe, dass ihr wirklich einiges aus diesem Wort aus dem Kapitel Jona 1 heute mitnehmen könnt. Es gäbe noch so viel mehr zu sagen und ich hätte streng genommen sogar noch eine zweite Predigt in meinem Geiste, die man hier zu Jona 1 entfalten kann, nur ich denke, irgendwann werdet ihr auch unruhig im Anbetracht der Zeit. Ich würde gerne zum Abschluss beten und dann räume ich das Feld. Herr Jesus Christus, und so möchte ich dir von Herzen Danke sagen, dass du heute durch dieses zunächst einmal unscheinbare Buch Jona und durch dieses unscheinbare erste Kapitel heute wirklich große Dinge zu uns zu sagen hattest. Herr, du hattest mir große Dinge zu sagen und du hast mir deutlich machen wollen, André, du bist wirklich ein kleingläubiger Traumtänzer, du bist ein Schläfer und du bist wirklich, also nicht zu sonderlich viel zu gebrauchen. Aber Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir diese Nackenschläge auch gegeben hast, um mir deutlich zu machen, wo ich gerade stehe und dass ich auch erkennen muss, okay Herr, es gilt an so vielen Stellen umzukehren. Es gilt an so vielen Stellen umzukehren. Und ich bin mir sehr sicher, Herr, dass manch einer hier sitzt, der jetzt auch sagen wird, doch ja, das betrifft mich eigentlich auch. Und auch ich muss umkehren. Und lieber Vater, ich bitte dich darum, dass wir das auch wirklich tun, Herr. Dass wir uns wirklich wachrütteln lassen, Herr Jesus. Und ja, du hast momentan einige Geißeln in deinen Händen, mit denen du uns züchtigst, aber wir brauchen das auch, Herr Jesus, denn anders hören wir wahrscheinlich an manchen Stellen nicht mehr. Ich bitte dich nur, Herr, dass du uns dann auch wirklich wach werden lässt und dass du dann auch so mit uns redest, dass wir es wirklich verstehen, dass wir umkehren und dass wir dir gehorsam sind. Herr Jesus, schenke du Gnade dazu. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein Reden und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen veränderst, dass du uns umgestaltest hin zu deinem Bild. Hab Dank, Herr Jesus, dass wir deine Kinder sind und dass wir dich kennen dürfen. Dass wir gerettet sind für Zeit und Ewigkeit. Amen.